Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Helle und Bautzus. Servus. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, normalerweise steige ich ja hier immer mit so einer kleinen ironischen Bemerkung ein, aber heute möchte ich einfach nur mal ganz, ganz schlicht zu Protokoll geben, dass ich echt empört bin, dass der Inner Circle der globalen Machtelite offenbar ungeschoren mit mutmaßlichen Verbrechen gegen junge Mädchen einfach so davonkommt. Das empfinde ich nicht nur als empörend, sondern ehrlicherweise auch als zutiefst verachtenswert. Und ich bin sicher, dass es vielen von euch ganz genauso geht. Jetzt aber rein zu den Themen. Also ich wollte jetzt nicht den ultimativen Stimmungskiller hier loslassen. Lasst uns direkt durchstarten. In dieser Woche gibt's einfach super viel zu besprechen. Wir sprechen über den Ausverkauf bei Tech-Aktien. Was ist da los? Das werden wir eruieren. Gold und Silber, haben wir hier die Tiefskurse schon gesehen oder kommt da nochmal eine zweite, etwas größere Rutsche? Wir werden uns die größten Überraschungen der laufenden Berichtssaison in dieser Woche nochmal anschauen. Dann haben uns Hörerfragen von Mike und Julia erreicht. Liebe Grüße an euch beide. Ja, unsere Einschätzungen zu Novo und PayPal würden euch interessieren. Ja, ich denke mal aus Gründen. Wir sprechen über die Wahl in Japan. Neue Turbulenzen am Montag? Fragezeichen. Bitcoin. Da ist eine wichtige Marke gefallen. Die werden wir nachher aufklären und wir sprechen über BYD mit der Frage by the dip. So, Hörerfragen, ihr wisst Bescheid, www.buy-the-dip.de. Dort gibt's alle Infos zu unserer App. Dort kann man also in der App die Hörerfragen einreichen und jetzt starten wir direkt rein ins erste Thema. Wer möchte anfangen? Ausverkauf bei Tech-Aktien. Ja, es hat ja nicht alle Tech-Aktien getroffen. Also wir müssten mal ein bisschen schärfen das Ganze. Also Software-Aktien hat es im Wesentlichen erwischt. Wer möchte loslegen?
Wenn ihr wollt. Oder bist du, Lars?
Du hast schon Luft gewählt. In alter Tradition. Alles gut, du kannst gerne loslegen.
Ich muss nicht immer anfangen.
Hausaufgaben hast, machst du ja. Und das, finde ich, soll auch gewürdigt werden.
Okay, dann mache ich mal so das Intro. Denn Timo hat vollkommen recht. Wir müssen unterscheiden. Das heißt, eigentlich bis Mittwoch, da hatten wir unsere Telco und ich hatte gesagt, lasst uns mal Software-Aktien draufsetzen. Denn da ist ja momentan, sagen wir es mal so, sie werden ja zur Schlachtbank geführt. Also wenn ich mir mal die 12-Monats-Performance anschaue, eine Adobe -44%, Trade Desk hatten wir auch schon mal hier, -80% in 12 Monaten, Thomson Reuters -51%, Wolters Kluwer, wisst ihr, wie man es ausspricht? Klöver? Kluwer?
Holländer sind es auf jeden Fall.
Genau, genau. -60%, CrowdStrike -10%, Microsoft -12%, das heißt Softwareaktien, müssen wir mal einen Blick drauf werfen. Auch vor allem hier sehe ich ein Problem von ETFs, was hier ganz besonders reinkommt. Aber wenn wir mal reinschauen, so der CapEx-Boom, auch da Amazon -11%, also auch da machen sich bei Big Tech zumindest die Investoren aktuell Sorgen, ob das alles gut gehen kann. Also wo wollen wir beginnen? Bei Tech oder bei Software?
Also es war ein Triple Whammy war es eigentlich, ne? Kevin Walsh, nein, der Mann wird ja doch nicht die Zinsen senken. Dann war auch noch die Entropic-Ankündigung, die dazu geführt hat, dass die Aktien unter Druck stehen. Und naja, und dann ist auch noch natürlich der Risk-Off vom Kryptosektor. Also ich würde an der Stelle erstmal noch gerne hinzufügen, so lange ist es noch nicht her, deswegen darf ich noch referenzieren auf die Einleitung. Timo, vollkommen richtig und auch der richtige Zeitpunkt, das mal zu adressieren. Das darf man ruhig laut sagen. Ich finde auch die Stimmen zu leise. Tech, Software, meines Erachtens, und jetzt werden wir mal konkret anlegerfreundlich, das ist für mich ein zweigeteiltes Bild. Ich habe mich hier schon sehr kritisch zu Software geäußert. Ich glaube also, dass das, was der Markt hier auspreist, teilweise gerechtfertigt ist. Ich halte es für einige Unternehmen tatsächlich schwer, hier auch nur ansatzweise einen Burggraben aufrecht zu erhalten, wenn man überlegt, was diese Automatisierungs-Plugins, das ist ja die Ankündigung von Anthropic, beziehungsweise was sie da mit Claude mitliefern werden, das mag alles noch nicht so funktionieren, dass es große Unternehmen verwenden können. Aber dass der Markt hier sagt und hier unterscheidet und sich einige Aktien vornimmt, wo er sagt, naja, aber was ist denn das Alleinstellungsmerkmal von Zoom? Oder was wird das Alleinstellungsmerkmal sein von einer, auch vielleicht von einer Atlassian, also von diesen Projektmanagement-Tools. Das kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube, dass kurzfristig alles hier etwas zu stark gefallen ist. Ich sehe hier also Rebound-Potenzial. Diesen Rebound würde ich aber persönlich, wenn ich denn hier investiert wäre, was ich kaum bin aufgrund meiner Skepsis gegenüber dem Software-Sektor, den würde ich bei einigen Aktien nutzen, um dann wirklich drauf zu schauen, wenn all das funktioniert, was hier an Ankündigung kommt, möchte ich dann in diesem Unternehmen, in diesem Software-as-a-Service-Unternehmen noch investiert sein, ja oder nein? Ich halte aber auch, ansonsten hier wird das Kind mit dem Bart ausgeschüttet, bei einigen Aktien, die sehe ich eher als potenzielle Profiteure. Die sind hier mit unter Druck geraten und das ist eindeutig eine By-the-Dip-Kaufgelegenheit.
Würdest du, wenn ich kurz rein darf, generell Software oder würdest du da unterscheiden? Also würdest du einen ganzen Korb kaufen oder würdest du sagen, so eine Atlassian, Adobe, auch die sind spannend?
Also für einen Rebound vielleicht, das wäre dann eine technische Frage, dass man wirklich sich den Chart anguckt und wir kommen vielleicht auch noch bei PayPal dran, wo ich sagen, ich mache hier sicherlich jetzt nicht die Victory Lap, weil ich gesagt habe, PayPal seit Ewigkeiten brauchst du nicht kaufen. Auch da könnte es natürlich ein charttechnisches Kaufsignal sehen aus einer überverkauften Situation. Und so mag das auch bei einigen anderen Aktien. Aber die zum Beispiel, die du genannt hast, sind für mich keine langfristigen Profiteure. Was aber zum Beispiel mit unter Druck geraten ist, sind die Hyperscaler. Ich meine, überleg dir mal, wir kommen gleich noch zu Quartalszahlen, aber überleg mal, was die Quartalszahlen von Alphabet und Amazon und was der Markt draus gemacht hat. Und wenn KI-Agenten mehr und mehr tätig sind, dann brauchen die alle Cloud Computing zum Beispiel. Also Hyperscaler Cloud ist tendenziell kaufenswert. Es gibt einige Aktien, ich sag's ganz offen, ich bin hier ausgestoppt worden bei einer Accenture. Und das ist ein Beratungsunternehmen, was sich gerade massiv darauf spezialisiert, KI in große Unternehmen zu investieren. Gartner IT und. Halle haben alle 20% plus verloren. Die Wolters, die du genannt hast, 20% plus. Kann ich auch nachvollziehen. Kurzfristig auch zu viel, aber das kann ich verstehen. Aber diejenigen, die sich darauf spezialisieren, KI in die Unternehmen zu bringen, werden einfach mit abverkauft. Das ist die klassische erste Angstwelle. Und da sehe ich eher Chancen als Risiken. Achtung, es ist keine Kaufempfehlung für eine Aktie.
Implementieren meintest du, ne? Bei Accenture. Die investieren nicht, die implementieren.
Die implementieren, entschuldige, genau. Ja. Sehr richtige Korrektur, ja.
Ja, Software as a Service. Also vielleicht müssen wir auch erstmal den Blick nochmal ein bisschen da weiten, weil warum ist denn das eigentlich so ein gutes Geschäftsmodell? Also erstmal war das ja ein sehr guter Move vor 10-12 Jahren, dass die Softwareunternehmen weggegangen sind von diesem Lizenzverkauf und dadurch die Volatilität in den Umsätzen quasi geglättet hat. Also das heißt, es kam steady Cashflow rein. Dann außerdem hattest du eigentlich einen relativ großen Login-Effekt, nicht für jede einzelne Software und darauf komme ich nachher nochmal zurück. Du hattest einen sehr guten Login-Effekt, weil die Wechselkosten so hoch sind. Wenn du einmal ongeboardet bist bei einem größeren Unternehmen oder auch bei einem Mittelständler, dann bist du halt erstmal auch drin, trotz aller Schmerzen, die vielleicht dann, wenn Dinge nicht laufen, damit verbunden sind für den Kunden, also in dem Fall für das Unternehmen, das die Software nutzt, hast du außerdem quasi ja noch irgendwie echt tiefe Einblicke in die ganzen Prozesse. Und das löst sich jetzt eventuell ein bisschen auf. Ich halte es aber definitiv für übertrieben, weil vorher war jetzt halt aufgrund des Steady Cashflows war ziemlich viel eingepreist. Die Bewertungen waren, wenn man sich den gesamten Software-Sektor anschaut, schon extrem hoch. Aber ich frage mich, warum ist eine SAP, eine Wolters oder auch eine Salesforce quasi so krass erwischt, weil das sind ja nicht irgendwie so einzelne Anwendungen, wie jetzt gerade die Beispiele, über die ihr gesprochen habt. Da kann ich es vielleicht verstehen. Da kommen vielleicht irgendwelche KI-Plugins irgendwie mit rein, die das Ganze ja einfach vereinfachen. Aber ich meine, eine SAP quasi als großes Systemarchitekturhaus sozusagen, also sehe ich gar nicht, dass der KI auch nur ansatzweise das Ganze irgendwie disruptieren könnte. Also deswegen, ich halte bei einigen Unternehmen, halte ich den Abverkauf für definitiv übertrieben. Was jetzt eine Zoom, eine Atlassian oder sonst was anbelangt, also mei, das sind jetzt vielleicht auch nicht so die kompletten Gamechanger. Die haben ja sowieso schon Konkurrenz bekommen, ich meine Microsoft Teams. Aber man muss auch ganz ehrlicherweise sagen, wenn wir als kleines Unternehmen über Software reden, dann ist das vielleicht auch so ein bisschen wie, wenn der Blinde von der Farbe spricht, weil ja, ich meine, was nutzen wir an Software? Irgendwie Figma und irgendwie Teams. Also das heißt, wir haben vielleicht jetzt auch nicht die ganz großen Einblicke wie so ein Head of IT.
Trello nutzen wir noch. Von Atlassian. Trello, ja. Also, aber wenn ich kurz, Lars, ich darf, ich lasse dich gleich, aber genau das ist der Punkt, wo ich auch raus wollte. SAP ist so tief in der DNA der Unternehmen verankert, das reißt du nicht raus, weil wir hatten es in der letzten Folge mit Vibe-Coding, also mit Programmierung über mündliche Prompts bei Chatty oder anderen, dir eine eigene Software baust, das machst du nicht. Auch ein Schweizer Wert wie Temenos, die machen Kernbank-Software, das machst du auch nicht mit Vibe-Coding bei einer Bank, das ist hochreguliert. Wir sehen momentan eigentlich, und das hatte ich vorhin angedeutet, Abverkauf in allen Bereichen, weil wir teilweise Unternehmen in Sippenhaft nehmen. Wir haben in den USA einen reinen Software-ETF, der hat das Kürzel IGV, wichtig, keine Kaufempfehlung und wahrscheinlich von den meisten Brokern auch nicht handelbar, da USI sind, das heißt Produkt mit Zulassung für die USA, mit US-Anlegerschutz und allem Pipapo. Und das ist ein ETF mit über 8 Milliarden Dollar und wenn man da mal schaut, die Top-10-Position, Platz 1, ist eine Microsoft. Das heißt, Microsoft ist ja auch nicht nur Software, da ist ja auch Cloud, da ist ja eine Open-AI-Beteiligung, da ist ja LinkedIn als Social Network mit drin. Wird damit abverkauft, dann haben wir eine Palantir, wo ich persönlich sehe, das kann man gar nicht in den Software-Topf irgendwo mit reinwerfen. Das ist ein anderes Tierchen, aber da ist natürlich auch eine Salesforce drin. Da ist eine Intuit drin, die wir hatten letzte Woche. Da ist AppLovin drin, da ist Adobe drin, ServiceNow. Die werden abverkauft, aber auch abverkauft wird natürlich, wenn man diesen ETF rauswirft, eine CrowdStrike, die ist da auf Platz 10 gewichtet. Das ist in meinen Augen aber Cybersecurity und da sehen wir ein Problem von Themen-ETFs, das hatten wir schon mal angedeutet, da wird ein Software-Narrativ geschürt und dann stopft man alles mit rein. Also ich wundere mich auch immer alles, was bei ESG und allem möglichen mit reinfällt, das sind dann oftmals verkappte Tech-ETFs und genau da kommt in meinen Augen auch der Druck her, dass der Markt eigentlich gerade nicht sauber unterscheidet zwischen klassischer Anwendungssoftware wie einer Adobe, wenn ich das nicht mehr brauche und ich nehme Nano Banana, das kann ich schnell ersetzen, aber eine SAP, eine Temenos, eine Cybersecurity-Firma, das sind komplett andere Unternehmen und da werden in meinen Augen gerade alle komplett abverkauft und das gibt wieder gute Chancen, was ich auch neulich in der Nachricht bei Weitere Plus gesagt hatte, dass genau bei den Werten, die eigentlich zu Unrecht abgestraft werden, interessante Kaufchancen sich noch auftun werden. Ich bin bei Adobe genauso skeptisch. Wenn man jetzt wahrscheinlich sehr kurzfristig unterwegs ist wie Lars, dann kann man bestimmt auch mal einen Rebound handeln. Aber ich sehe langfristig bei denen schon eine Bedrohung des Geschäftsmodells. Es wird einige geben, die schaffen es vielleicht, indem sie mit KI stärker werden. Aber es wird sicherlich auch etliche geben, die verwalten sich selber. Wir kommen dann noch zu PayPal und die werden einfach untergehen in den nächsten Jahren. Also man muss jetzt genau gucken, welche Art von Software wird hier gerade vom Unternehmen angeboten.
Also ich stimme dir zu, momentan ist die Übertreibung überall. Ich bin Piper Sandler. Analyst in den USA hat das Phänomen, dass auch eine SAP, auch eine Salesforce hier unter Druck geraten als Seat Compression bezeichnet. Das heißt also, die kaufen ja eine bestimmte Anzahl von Lizenzen, von Arbeitsplätzen und das führt bei großen Unternehmen dazu, dass sie an SAP auch mal locker 7- oder 8-stellige Summen überweisen. Also es sind Millionenbeträge. Und der Gedanke ist nicht, dass es SAP nicht mehr braucht. Der Gedanke in diesem Fall, also diese Seed Compression ist,
die dass Preissetzungsmacht. Sie nicht mehr so, die Preissetzungsmacht ist es dann.
Exakt. Zum einen die Preissetzungsmacht und zum anderen, dass möglicherweise für die allermeisten Arbeitsplätze es reicht, mit einfachen Agenten, Anwendungen, wie auch immer zu arbeiten und nicht jeder eine große, teure Lizenz braucht. Und also, man könnte es so formulieren, kurzfristig ist es ganz sicherlich übertrieben. Auf Sicht von 2 Jahren wissen wir es wahrscheinlich nicht oder keiner kann so ganz seriös beantworten, wo sind wir da. Auf Sicht von 5 Jahren, und das gilt fairerweise natürlich für alles in der Branche, hat keiner, also wenn dann auch nur eine grobe Vorstellung, wo wir da sein werden. Und das ist vielleicht in einigen Bereichen, also dass wir in 5 Jahren noch einkaufen und dass wir in 5 Jahren noch Klopapier und Nudeln brauchen, jetzt mal ganz, die einzigen Gewinner dieser Woche waren genau diese Unternehmen, hatte schon Corona-Vibes. Das ist nachvollziehbar. Wer in 5 Jahren welche Software in seinem Unternehmen noch braucht, das ist einfach deutlich weniger klar, als vielleicht noch vor 2, 3 Jahren oder vielleicht sogar noch vor einem Jahr war. Und das ist kurzfristig eine Übertreibung. Aber heute zu sagen, ich kaufe SAP und lasse die einfach mal 5 Jahre liegen, das würde ich mich, glaube ich, auch nicht trauen.
Ich denke, wir sollten diesen Punkt auch noch mal ganz kurz mit ansprechen, weil was du jetzt gerade angesprochen hast, also klar, transformative Zeiten erhöhen die Volatilität in beide Richtungen. Aber es sind wir jetzt gerade, ich meine, wir haben eine sehr, sehr seltsame Börsenwoche hinter uns. Und ist jetzt dieser Softwareabverkauf möglicherweise nur ein Phänomen für oder ein Symptom für etwas Größeres, was gerade im Gange ist? Also ich habe ja auch schon wahrgenommen, dass einige Marktbeobachter irgendwie zumindest mal von so dem Platzen einer Everything-Bubble sprechen. Das halte ich für übertrieben, um sofort mal den Edit mit reinzugeben. Aber auch, dass wir eher sozusagen in einen kompletten Risk-Off-Modus übergehen, wenn man sich jetzt alles mal anschaut. Ist das jetzt gerade nur ein Phänomen oder ein Symptom?
Also meines Erachtens ist es vorübergehend. Wir sehen nämlich nicht erst seit der Ankündigung von Anthropic am 3. Februar, dass Software schwach ist, sondern vorher ja auch schon relativ schwach gegenüber dem Gesamtmarkt. Und wir sehen eine ganz interessante Korrelation. Seit ungefähr 6 Monaten läuft Software gleich mit Krypto, mit Bitcoin. Das heißt, die Korrelation ist so eng, dass man denken könnte, das sind zwei tatsächlich miteinander korrelierende Anlageklassen. Das sind sie aufgrund der Tatsache, dass beides als Risk-On wahrgenommen wird. Und dementsprechend sind beide gleichermaßen unter Druck geraten. Ich glaube aber, dass diese Korrelation nicht dauerhaft ist. Und um deine Frage konkret zu beantworten, ich glaube, dass das etwas Vorübergehendes ist. Es war einfach die Gemengelage. Kevin Warsh haben wir jetzt nicht weiter besprochen. Wir haben darüber viel ja in der App geredet. Aber auch da hat der Markt einfach mal draus gemacht, der Mann könnte schwierig werden. Also ob, wie wahrscheinlich ist das denn? Ich meine, wir wollen noch ganz kurz daran erinnern, wer ihn hier quasi ernennt, ob nun offiziell oder inoffiziell. Und der Markt macht einfach mal in dieser Phase draus, das wird schwierig. Die Edelmetalle werden abverkauft und. Das ist so ein klassischer Risk-Off-Moment. Für mich ist das nicht nachhaltig. Ich glaube nicht, dass das die Marschroute ist für die nächsten Monate. Denn wer hat jetzt besonders an Wert verloren? Die Aktien, die vorher auch kräftig zugelegt haben. Und für mich ist das, die Woche war echt ein bisschen komisch, gebe ich zu. Insbesondere, weil man auf die Indizes guckt und sagt, wo ist denn die Korrektur? Und die meisten werden wahrscheinlich ins Depot gucken und sagen, da sehe ich sie aber, weil sie eben in den Werten investiert sind. Für mich ist das nicht das Ende dieses Bullenmarktes.
Werbung. Ehrlichkeit, Erfahrung und Kompetenz, das sind die drei Eigenschaften, die man sich von Börsenprofis wünscht. Und all das kann ich nicht nur uns dreien zuschreiben, sondern auch Robin Binder. Ihr kennt Robin. Er war schon mehrmals auf meinem Kanal und auch hier im Podcast als Experte vertreten. Robin ist übrigens der Gründer und CEO von Now. Und mit dem Team von Now haben wir 2 sehr große Vorteile für unsere Community ausgehandelt. Now öffnet dir übrigens Zugang zu den gleichen Investments, mit denen die Top 1% ihr Vermögen aufbauen, nur eben verständlich und schon ab 1 Euro. Das Besondere dabei ist die Kuration. Das Investmentteam bei Now schaut sich jeden Fonds an wie ein Family Office und nur wer durch alle Prüfungen durchkommt, der wird aufgenommen. 6 von 7 Fonds fallen da durch. So bleibt nur das Beste übrig. Den Private Equity Fonds der Partners Group habe ich übrigens auch deswegen auf meine persönliche Watchlist genommen. Zum Jahresstart gibt es jetzt übrigens einen echten Hammer. Now schenkt dir auf deine nächste Order 2% on top. Investierst du zum Beispiel 10.000 Euro, erhöht Now deine Order um 200 Euro. Bei 20.000 Euro gibt es 400 Euro und so weiter. Das Besondere, dieses Angebot gilt für die gesamte By the Dip Community, also für Neu- und auch Bestandskunden. Bestandskunden melden sich einfach nach Orderaufgabe bei dip@investnow.com, dem VIP-Kundenservice für unsere Community. Alle Neukunden geben bitte bei der Registrierung den Code DIP an, D-I-P. Geh also jetzt auf invest.now.com und sichere dir deinen 2% Bonus zum Jahresstart. Teilnahmebedingungen und weitere Infos in den Shownotes.
Ich würde noch ganz kurz was einwerfen zum Ende der Everything-Bubble. Das hast du richtig angesprochen, Timo. Das geistert ja überall. Wir haben ja einen grundlosen Risk-Off-Moment. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendeinen großen Grund gibt wie am April mit Liberation Day und Donald Trump, sondern ich sehe das als klassische Gewinnmitnahmen, die jetzt getätigt werden. Und gerade auch was Big Tech angeht, also auch diese CapEx, diese Investitionsausgaben, die ja extrem erhöht werden. Also das erinnert mich daran, wenn ein Unternehmen nicht läuft und es kommt ein neuer CEO, dann stopft er ja normalerweise ins laufende Jahr alles Schlechte rein, was nur geht, weil er dann sagen kann, das war ja ein Jahr noch nicht ganz unter meiner Ägide. Und ich habe das Gefühl, die Big Tech-Unternehmen, die stopfen gerade alles in die CapEx, was sie können, weil dieses Jahr wird es noch so akzeptiert. Aber ein Platzen der Blase, finde ich, können wir nicht sehen, weil diese Mittlerweile 620 Milliarden, die hier kolportiert werden von den großen Werten, die allein in diesem Jahr investiert werden, die werden die US-Wirtschaft brutal ankurbeln, die werden weitere Unternehmen mitziehen. Wir haben jetzt die One Big Beautiful Act, die entsprechende Sonderabschreibungen für Investitionen und Steueranreize mitbringt. Also deswegen sehe ich nicht ein Platzen der Blase, vor allem auch, ich habe mir gestern mal noch CNBC angeguckt, und wenn du da auch die Stimmung der Leute so hörst, dann wird da über Return on Investment gesprochen bei Big Tech. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr nur Umsatzwachstum, 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 Gewinn kommt schon hinterher, sondern es wird hingeguckt, wie ist denn die Bottomline, der Gewinn, und kann sich ein Unternehmen auch entsprechend die Ausgaben leisten. Und sowas passiert nicht in einer Blase, weil da ist das alles egal. Da geht es nur noch um die Story, da geht es um noch größere Datenzentren, noch mehr Kunden, noch mehr Umsätze. Aber es wird genau hingeschaut. Und das ist eher etwas Beruhigendes, wo ich sagen muss, als dass wir hier von einem Platzen der Blase aktuell sprechen könnten.
Und darf ich eins noch ergänzen? Entschuldige, Timo, dann die wissen das. Amazon weiß vorher, wenn sie statt 140 Milliarden 200 Milliarden ausgeben und damit ihren Cashflow komplett verballern. Alphabet weiß vorher, dass der Markt nicht sagen wird, oh, großartig, herzlichen Dank dafür. Dass sie aber das trotzdem in diesem Moment machen, und ich traue diesen Tech, und dann die sitzen an vorderster Front. Gerade die Cloud-Anbieter wissen ganz genau, wie die Nachfragesituation ist. Und die schauen offensichtlich dadurch, durch diesen Moment, und sagen, es hilft aber nichts, wir müssen trotzdem hier CapEx raushauen. Und es sind ja, und auch das spricht dafür, dass es momentan eine Situation ist, wo man einfach mal sagt, ich will alles verkaufen. Wenn die etwas überraschend für den Markt, sonst wären sie ja nicht unter Druck geraten, wenn die einfach mal 60% mehr CapEx-Ausgaben als erwartet jetzt kommunizieren. Diejenigen, die aber diese CapEx-Ausgaben erhalten, auch einfach mit abverkauft werden, dann spricht das eben für einen Moment, der, ja, es muss dann eben einfach mal reagiert werden, es wird dann einfach mal abgebaut. Aber mein Fazit ist gleich wie bei dir, Sebastian, das so sieht nicht das Ende eines Zyklus aus.
Sagen wir mal so, also zumindest war das kein Symptom der letzten Blasen, die geplatzt sind, dass also schon vorher warnende Stimmen da waren. Also das bedeutet, man darf das jetzt halt vielleicht auch nicht als komplett bare Münze nehmen, weil man muss natürlich immer auch sehen, hey, es kann natürlich irgendwie sich die Situation verändern oder beziehungsweise vielleicht weisen halt einfach die Blasen von heute andere Charakteristika auf, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also zumindest mal diese Möglichkeit muss man ja auch nochmal zumindest in Betracht ziehen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür nicht sehr hoch ist. Also bedeutet auch diese warnenden Stimmen vor jetzt einem säkularen Bärenmarkt, also vor einem sehr, sehr lang andauernden Bärenmarkt, der jetzt kurzfristig eintreten könnte. Also da vielleicht einfach das Ganze zumindest mal dem Ganzen nicht so eine ganz große Wahrscheinlichkeit zumessen. Lass uns mal rübergehen zu Gold und Silber. Da könnte man ja, ich meine, bei solchen Bewegungen, die wir jetzt gerade sehen, könnte man ja eigentlich von einem Bärenmarkt sprechen, aber eigentlich ist das jetzt nur, sind das die Nachwehen von dieser Fahnenstange, oder?
Möchtest du, Lars?
Nee, ich muss erst dreimal in die Ecke stellen, mich und Gollum, Gollum, Gollum sagen, höhnisch zu fragen, wo ist er denn, der physische Käufer in China? Wo ist er denn? Deswegen, warte, ich regel mich erst runter, pegel mich erst ein, ich lasse dir den Vortritt und dann werde ich gleich ganz neutral und freundlich antworten.
Dann lasse ich dir auch das ganze China-Narrativ übrig. Also, was wir ja bei Gold und Silber gesehen hatten, wir hatten es ja in der letzten Folge noch gleich mit reingebracht am Freitag, als wir schon die Abverkäufe gesehen hatten. Montag ging es ja dann abrupt weiter. Wir haben das ja auch immer wieder bei uns mit begleitet, entsprechend bei uns in der App. Und wir hatten ja bei Silber einen Einbruch von zeitweise über 40%. Dann einen abrupten Rücksetzer, da ging es ja um dann 8-10% nach oben. Und da hat man auch schon gesehen, das ist so interessant für die Stimmung bei auch teilweise in der Community, ja, das Tief, das war ja ein guter Kaufzeitpunkt, da hätte man rein müssen. Oder andere haben gesagt, da bin ich rein. Und ich war da immer skeptisch und habe gesagt, passt mal auf, wo natürlich was in 2 Tagen um 40% fällt, kommen ja auch viele wieder rein, die sagen, oh ja, jetzt gehe ich rein. Aber wie wir jetzt sehen, und die ganze Woche war, finde ich, so die Marke, wenn ich jetzt mal auf den Chart gehe, $71 war so eine ziemlich wichtige Marke, weil da hatten wir uns am Montag ausgependelt. Dann ging es auch nach oben, aber wir haben jetzt gestern auf Schlusskursbasis als auch heute, das heißt am Freitag während des Tageshandels, teilweise Tiefskurse bei $63 handelt. Und da kann man sagen und muss sagen, bei Silber ist die Korrektur aktuell in meinen Augen noch nicht vorbei. Das muss sich jetzt erstmal auspendeln. Da war so eine spekulative Übertreibung vorher drin. Da muss jetzt erstmal wieder ein Weg gefunden werden, dass man da, sagen wir mal, ein Equilibrium findet, bevor überhaupt die nächste Phase nach oben kommen kann. Und was ich jetzt aber schon weiß, ist, ich gehe stark davon aus, dass die nächste Phase nach oben deutlich weniger Momentum haben wird als die letzte, weil einfach das der Preis dafür ist, dass wir so eine spekulative Übertreibung hatten. Aber momentan bei Silber würde ich jetzt noch nicht davon sprechen, dass die Bodenbildung abgeschlossen ist. Also die Schwankungen sind einfach so groß, da läuft noch ein Kampf. Das wird noch ein bisschen Geduld brauchen. Im Gegensatz zu Gold, wenn wir Gold anschauen, deutlich weniger spekulativer Charakter. Bei Gold könnte es schon sein, dass wir so im Bereich, ich mag gerne die 1, 2, 3 umkehren. Das heißt, dass wir ein Tief hatten bei 4, 4, dann hatten wir so ein lokales Hoch jetzt bei 5.100 und versuchen jetzt heute herauszufinden und wahrscheinlich die nächsten Tage, geht es in Richtung der Tiefs oder gehen wir schon in Richtung der lokalen Hochs bei 5.1 und kommen sogar drüber. Also Gold gefällt mir da aktuell deutlich besser als Silber. Silber braucht noch ein bisschen Abkühlzeit, würde ich sagen. Aber jetzt gerne, Lars, China und der Rest.
Ich lasse dich gerne mal davonkommen mit deinem in der Phase der Bodenbildung. Ich kann mir durchaus vorstellen, um das Fazit schon mal vorab zu ziehen, dass wir das tatsächlich gehandelte Tief auch in Silber gesehen haben. Na, vielleicht geht's auch noch mal knapp drunter, aber die Phase der Bodenbildung tatsächlich, die wird wohl noch ein bisschen andauern, weil das normal ist auf so viel Volatilität, dass dann erstmal Bewegungen kommen, die auch dazu führen werden, dass es keine Leserfragen mehr gibt. Auf extreme Volatilitäten, Spikes, folgt praktisch immer eine Phase, wo man sagt, ja, nee, komm, jetzt machen wir was anderes. Also aus Sicht der Spekulanten. Und das ist für Edelmetalle auch wahrscheinlich. Das ist im Übrigen total gesund. Es hat, Achtung, nur Statistik, ich glaube nicht, dass es so kommt. Seit 1975 gab es noch nie einen derartigen Abverkauf, also Größe ja 30%. Seit 1975 wurde nicht ein einziges Mal im selben Jahr oder im kommenden Jahr ein neues Hoch erreicht. Das tut weh, weiß ich. Ich kann mir vorstellen, dass es diesmal anders ist. Ich wollte es nur mal mit auf den Weg geben. Dann müsste man eben sagen, okay, diesmal sind andere Zeiten. Kann sein. China handeln wir ganz kurz ab. Das war eine Story, in die sich die Retailer, also die Privatanleger, gerne immer wieder durchgelesen haben. Mittlerweile ist das Premium in Shanghai auf ein normales Niveau wieder zurückgekommen, so wie wir es immer haben. Shanghai handelt aufgrund der Mehrwertsteuer immer ein bisschen höher. Es gab dreimal Limit Down in China. Es gab dem Vernehmen nach einen großen Spekulanten, der eine gewaltig große Position hier glattstellen musste. Alles Retail, Retail, Retail. Das war nicht die Industrie, die hier mit einmal erkannt habe, ich muss jetzt so viel für Silber bezahlen. Trotz der Knappheit. Und eins noch, JP Morgan, ich glaube die Deutsche Bank, und ich will mich jetzt nicht, so groß ist unsere Rechtsabteilung ja nicht. Ich meine, Barclays ist auch verurteilt worden wegen unerlaubter Manipulation in diesem Sektor. Das ist in der Vergangenheit passiert. Darauf aber jetzt aufzubauen und zu sagen, naja, weil hier in diesem Markt manipuliert wird, kann Silber eigentlich nur, also ich würde dann ja eher aus dem Markt aussteigen, wenn ich denke, dass der jahrzehntelang immer wieder manipuliert werden kann. So, und deswegen, die große Volatilität ist vorbei. Für spekulative Käufe ist es meines Erachtens noch zu früh.
Also ich denke, diese Woche kann man in Gold und Silber ganz gut als diese Phase beschreiben, die möglicherweise jeder noch so von sich auch aus kennt, aus der Jugend irgendwie, wenn man einfach mal einmal komplett übertrieben zu hart gefeiert hat und man steht dann auf und hat dann halt einfach so diesen, also irgendwie ist einem schlecht, man hat Kopfschmerzen irgendwie, man kommt noch nicht klar und genau das ist eben das, was diese Tageskerzen nach oben und nach unten irgendwie gerade auch ausdrücken. Also, dass da jetzt irgendwie unheimlich viel spekulatives Kapital auch irgendwie mit drin ist, also die dann wahrscheinlich auch gehebelt versuchen, irgendwelche großen Intraday-Bewegungen auszunutzen. Also einfach nicht für bare Münze nehmen, jetzt erstmal zum Frühstückstisch gehen, Kaffee trinken und ein Ei essen oder irgendwas anderes.
Können wir aus dieser Erfahrung bitte einfach sagen, der Jugendliche 3 Jahre lang, dass man einfach wieder jedes Wochenende, bestimmt kotze ich diesmal nicht. Ach Mist, hat nicht geklappt.
Also, ja, genau.
Das Bild passt so. Schon.
Ja, genau. Also auf jeder harte Party folgt, es sei denn, du bist halt schon so abgestumpft, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Also, ich denke, das Bild ist verständlich und passt auch. Das ist das, was wir jetzt irgendwie erleben. Und ich denke, ab nächster Woche kann man dann sagen, Gold und Silber sitzen am Frühstückstisch und dann wird zumindest der erste Kaffee verdaut und dann geht's weiter. Aber lass uns jetzt mal, also ohne dass ich jetzt diese Woche kleinreden will, weil das war wahrscheinlich für einige Gemüter, für einige nervlich auch irgendwie schwer auszuhalten. Ich wollte einfach nur sagen, also jetzt einfach nicht diese Bewegung als irgendeinen neuen Trend oder so etwas annehmen. Nur weil es einmal 11% nach oben geht, heißt das noch lange nicht, dass jetzt der Aufwärtstrend sozusagen nahtlos wieder aufgenommen worden ist. Und das muss ich jetzt ja alles erstmal wieder einpendeln und verstetigen. Also im Wesentlichen ist das ja auch das, was du gesagt hast, Lars. Aber warum stehen wir jetzt aktuell vor Gold und Silber vor einer anderen Phase, als das in der Vergangenheit der Fall war, als solche Fahnenstangen abverkauft worden sind? Also höchstwahrscheinlich geopolitische Situation und bei Silber zumindest, dass Silber da also im Industriebereich für sehr, sehr viele Zukunftstechnologien gebraucht wird, oder?
Wenn ich rein darf, also du referenzierst wahrscheinlich auch auf die 70er, 80er, als wir dann hoch hatten, bumm runter und dann hatten wir ja einen langen Bärenmarkt. Ich finde, wir stehen jetzt vor einer fundamental anderen Situation. Also generell, wir hatten in den 70ern US-Verschuldungsquote mal von 40% und wir sind ja dann mit Paul Volcker in eine Situation reingekommen mit sehr hohen Zinsen und wir stehen jetzt im Gegenzug bei einer Verschuldungsquote von weit über 100%, 200% in Japan und anderen Ländern. Wir haben keine Phase, wo wir in hohe Zinsphasen wieder reinkommen. Sogar die EZB könnte im nächsten Jahr die Zinsen wieder senken. Und wir haben natürlich auch die Angst vieler Leute um Geld. Das heißt, die Inflation, ob sie wieder vielleicht durchstartet. Was wird aus dem Dollar? Was wird aus dem Euro? Das heißt, wir haben generell eine Flucht in Sachwerte. Und deswegen würde ich sagen, haben wir eine andere Ausgangssituation, die aber 100% für Gold spricht. Weil Silber haben wir halt. Und deswegen ist Silber auch nicht das kleine Gold irgendwo. Silber ist Silber. Und wir haben halt auch 80% Industrienachfrage. Und da haben wir aktuell aber das Problem, dass Teile der Silbernachfrage substituiert werden, also ersetzt werden. Und die Investoren müssen den größeren Raum einnehmen. Und jetzt ist für mich das Interessante der nächsten 1-2 Jahre, ob Silber eine Neubewertung auch erfährt als sicherer Hafen, ähnlich wie Gold, auf einem günstigeren Level für viele andere, die jetzt nicht so viel ausgeben wollen für Gold. Und das würde das nochmal beschleunigen. Also kurzum, Verschuldungsthematik, Liquidität in den Märkten, Angst vor der Zukunft, Geopolitik, das in meinen Augen sind Treiber für die nächsten Jahre. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn wir jetzt in eine Konsolidierungsphase reinkommen, die Monate, vielleicht auch 1-2 Jahre erstmal dauert und wir bis dahin auch gar keinen Hoch sehen. Also auch das sollte man zumindest mal ins Kalkül einbeziehen, weil in den 70er Jahren, wenn man den Verlauf nimmt, da hatten wir auch einen Anstieg um 400-500% in 4-5 Jahren, dann eine 50% Korrektur, dann 3 Jahre Pause und dann kam erst der große Sprung nach oben nochmal. Also es kann auch früher passieren, aber man sollte sich zumindest mal einstellen, wir könnten auch länger konsolidieren.
Aber war das denn damals intakt? War das damals denn so eine Fahnenstange, die sich innerhalb von, was hatten wir jetzt, 5-6 Wochen ausgebildet hat?
Damals hattest du, je nachdem, wo du jetzt anlegst, natürlich bei Silber, ob du 2023 bei der Rallye anlegst oder schon 2015, damals in den 70ern Anfang hattest du in 3-4 Jahren etwa fast 400-500%. Das heißt, es ging am Ende relativ schnell hoch, dann nach unten, aber dann kam diese Monster-Fahnenstange, die man jetzt im Chart erkennt, aber für die Statistik inflationsbereinigt hat Gold die Hochs von 2011 und auch von den 80ern übertroffen oder Ende der 70er. Silber noch nicht im Moment. Also auch da wäre sogar noch Platz. Aber Silber, hohe Schwankungen, hohes Risiko, sollte man immer vorsichtig damit umgehen, weil Silber ist im professionellen Trading, gerade die Terminkontrakte handeln, ist es ein Widowmaker, wie man so schön sagt. Also sind schon etliche an den großen Silberterminkontrakten gescheitert. Und das sollte keinem passieren. Deswegen Risiko im Blick behalten und entsprechend gewichten auch.
Und ich würde an der Stelle auch mal ganz klar unterscheiden. Und das sage ich nicht, dass mir die Silberguys alle hier auf das Dach steigen. Ich habe meine physische Position, ich habe in Rekordgeschwindigkeit, das war quasi Daytrading, was ich sonst kaum noch mache, den Hedge aufgebaut und am selben Tag wieder abgebaut. Und ich habe meine gesamte physische Position jetzt wieder ungehedged. Insofern, wenn ich jetzt super bärisch wäre für Silber, dann würde ich verkaufen. Aber dennoch ist für mich die Marschroute bei Gold eindeutiger. Weil Gold, obwohl es eben nicht die industrielle Nachfrage hat wie Silber, aber wir dürfen auch nicht vergessen, die industrielle Nachfrage ist nicht das, was den Silberpreis jetzt vervierfacht hat in kurzer Zeit, sondern das war Spekulation. Und der große Debasement Trade wirkt ganz wesentlich auf den ja auch deutlich größeren Goldmarkt. Also wenn man sich die Marktkapitalisierung von Gold anschaut, dann bewegt die sich also erstmal, wie Sebastian schon gesagt hat, auch inflationsbereinigt auf Hochs. Und das ist für mich weiterhin die Flucht aus Fiat-Währung, die wird eher noch zunehmen. Und von daher, wenn ich grundsätzlich sage, ich glaube nicht, dass das hier vorbei ist, das Geld drucken und dass meine Kaufkraft verliert, dann ist man mit der Silber, mit Gold meines Erachtens auf der sichereren Seite. Deswegen halte ich jetzt, wenn man sagt, wo kann ich bedenkenlos aktiv werden, ist das für mich eher der Goldmarkt. Vielleicht weniger volatil, vielleicht nicht 100% in wenigen Wochen. Das ist nicht Teil dieses Marktes, aber das ist ja ehrlicherweise auch nicht das, was man will. Also stell dir mal vor, das wäre passiert im Goldmarkt. Dann müsstest du dir wirklich Sorgen machen. Da wäre irgendetwas systematisch im Hintergrund komplett verkehrt. Von daher, für die allermeisten ist Gold da der sicherere und bessere Markt.
Ganz kurze Unterbrechung, aber das neue Jahr beginnt ja immer mit guten Vorsätzen. Und einer dieser Vorsätze könnte ja sein, vom Zuhörer zum Abonnenten zu werden. Deswegen lasst auf euren bevorzugten Podcast-Plattformen ein Abo da, dann werdet ihr immer informiert, wenn wir eine neue Folge von By the Dip online stellen, auch mal außerhalb der Reihe, gerade in turbulenten Börsenzeiten. Das war's auch schon mit der Durchsage. Viel Spaß mit der weiteren Folge.
Okay, dann machen wir da auch einen Haken dran. Also Tiefskurse, es kann eventuell noch mal ein bisschen was kommen, aber es sollte jetzt nicht die ganz, 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 ganz große Rutsche noch eintreten. Aber so, dass man jetzt sagen kann, hey, Bodenbildung abgeschlossen, so ist es auch nicht. Aber dann gehen wir rüber zur Berichtssaison. Ja, was hat euch überrascht in der laufenden Woche? Ich glaube, Alphabet fiel schon einmal als ein Kandidat, oder?
Was habt ihr mitgebracht? Ich kann Alphabet mitbringen. Lars, was hast du?
Ich habe als Aktionär habe ich Amazon mitgebracht und kann es relativ kurz machen. Es war für mich, als ich die Zahlen zuerst gesehen habe, dachte ich, Wahnsinn, dass der Marktführer es immer noch schafft. Ich meine, der AWS, der Umsatz ist um 24% gestiegen. Das ist der größte Anstieg, der schnellste Anstieg seit 13 Quartalen. Normalerweise hätte der Markt gesagt, wunderbar, denn da hat man weniger erwartet, insbesondere weil Microsoft ganz gut aufgeholt hat und Alphabet hat ja auch gute Zahlen geliefert. Aber dann, wie immer, möchte man sagen, kam dann in der zweiten Hälfte, ach ja, das Geld, was wir verdienen, das geben wir auch wieder aus. Und statt erwarteter, ich glaube 138 oder 139 Milliarden, sind es jetzt 200 Milliarden an CapEx-Ausgaben. Das ist auf der einen Seite nicht so schön, wenn ein Wert, in dem du investiert bist, was haben wir nachbörslich verloren? Also wir nehmen jetzt um 10.40 Uhr aus, wir haben die aktuellen Kurse noch nicht. Irgendwie 7-8% haben sie nachbörslich, glaube ich, abgegeben. Okay, muss ich hinnehmen. Aber grundsätzlich mal stützt das die bullische These, die wir hier in Teil 1 dieses Podcasts schon besprochen haben. Von daher, für mich ist das okay. Ich bin in Amazon als Einzelaktie investiert, weil sie so investieren. Ob der Dip genau hier kaufenswert ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo Amazon in 3 Tagen steht. Dass Amazon im Laufe des Jahres 2026 höher stehen wird als jetzt und somit diese Korrektur eine Kaufgelegenheit sein wird, das sehe ich so.
Das kann ich unterschreiben. Timo, möchtest du vorher?
Ja, ich glaube, mach du mal weiter mit Alphabet, weil bei mir geht's dann auch schon leicht rein rüber zu Novo. Also ich glaube, das ist dann ein ganz gutes, kommen wir ganz gut rüber ins nächste Thema.
Gut, ich mach schnell. Ich habe Alphabet und ich streife noch Palantir, aber Alphabet, also man muss ja wirklich sagen, wenn jemand das Internet oder das Internet gehört, dann ist es wirklich Alphabet. Also 70 Milliarden Dollar Umsatz in der Cloud-Sparte und das im letzten Quartal doch mit einem Wachstum von 48%. Also das ist ja Wahnsinn. Man muss ja auf diesen extrem hohen Dutzenden Milliarden, die da schon geschoben werden, nochmal Geschäfte finden, um nochmal mit fast 50% zu wachsen. Und da waren wir ja auch, was wir am ersten Thema gestriffen hatten, CapEx. Alphabet investiert aus der Not heraus, weil sie nicht die Kapazitäten haben, um das ganze Kundenwachstum und die Nachfrage überhaupt befriedigen zu können. Also das ist irre. Dann in der Google-Suche war ja früher immer der Abgesang, keiner googelt mehr, alle machen KI, 17% Wachstum. Dann haben wir auf Gemini, der KI, mittlerweile 750 Millionen User pro Monat. 60 Milliarden Dollar Umsatz mit YouTube-Apps Ads im letzten Jahr, also mit Werbung. Dann haben wir 325 Millionen Menschen, die in irgendeiner Form ein Google-Abo haben. Sei es für YouTube, sei es für, was haben wir hier noch, Google One und Sonstiges. Also das sind Zahlen, die sind höchst beeindruckend. Auch zum ersten Mal die Marke von 400 Milliarden Dollar Umsatz geknackt. Und am Rande noch gestriffen, Palantir wird ja auch gerade stark abverkauft. ist vielleicht auch mal ein Kandidat für eine der nächsten Folgen. Aber was da faszinierend war, nicht nur, dass Palantir seit 10 Quartalen wächst, sondern dass sie es seit 10 Quartalen schaffen, jedes Mal das Umsatzwachstum des Vorquartals nochmal zu übertreffen. Und im jüngsten Bericht war gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum von 70%. Also krasses Wachstum, ja, bei hohen Bewertungen. Aber Palantir wächst und wächst und wächst. Das mal als Überraschung.
In den USA. Das muss man dazu sagen. Unser Heiland Alex Karp, dem wir ja nicht dankbar genug waren für seine, dafür, dass er uns diese Software gebaut hat. Ich glaube, dass das muss man zumindest im Auge behalten. Das Wachstum ist unfassbar. Keine Frage. Aber alles USA, ganz viel eigene Regierung. Man mag ganz gute Verbindungen dazu haben. Der Rest der Welt. Und Alex Karp hat daraufhin gesagt, dem bieten wir das auch gar nicht mehr an, weil wir so viel Umsatz in den USA haben. Einfach nur mal als nicht wertendes Statement hier mit reingebracht.
Ja, zu Alphabet. Also vielleicht kann man da ja auch nochmal auf das erste Thema ein bisschen Rückbezug nehmen. Also vor einem Jahr war Alphabet halt der große Loser, Sebastian hat es gesagt. Und jetzt gibt es das KI-Eats-Software-Narrativ. Also ja, kann ja jetzt jeder selber sich mal Gedanken machen, wie schlau manchmal die Börse ist. Börse ist ja, lass mich das nochmal bitte ganz kurz mit dazu sagen. Also kurzfristig, wer hat's gesagt? Benjamin Graham, ne? Kurzfristig eine Stimmungsmaschine und langfristig eine Abwägungsmaschine. Und ich glaube, deswegen, jeder, der da irgendwie ein bestimmtes, also ich sag jetzt nicht, dass das für alle Softwareunternehmen gilt, aber macht euch da halt einfach bei einigen großen Playern vielleicht nicht die ganz großen Sorgen, aber ich bin auch sehr gespannt. Vielleicht wollen sich ja einige IT-Fachleute dann auch einfach mal in den Kommentaren mit zu Wort melden, wie sie das Ganze dann also auch beurteilen. Weil ich denke, dass halt das wahrscheinlich auch einer Diskussion bedarf, die dann mit Sicherheit irgendwie auf einer Fachebene auch ganz interessant sein könnte. Also fühlt euch eingeladen, einfach mal ein bisschen zu kommentieren. Und ich kommentiere jetzt einfach mal das Investor Relations Verhalten von Novo Nordisk. Es hat mich überrascht, wie schlecht ein Management einfach sein kann. Also jetzt dreimal in sehr kurzer Zeit die Prognose einfach weggenommen, gekürzt. Das ewige Hin und Her mit Hims and Hers, den Vorsprung einfach eingebüßt gegenüber Eli Lilly und dann halt zu sagen, hey, das ist ja nur kurzfristiger Schmerz, den wir jetzt sehen, dass Trump die Medikamentenpreise drückt und dann aber mit einer, also den Umsatz in einer Spanne von 5-13%, das muss man sich mal vergegenwärtigen, 5-13%, das ist nicht nur irgendwie, ja, wenn wir irgendwie 3-4% oder so den Umsatz jetzt runternehmen, sondern wir nehmen jetzt schon bis zu 13% runter, was das allein schon für eine Range ist, also insgesamt 8 Prozentpunkte, das ist schon wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Und insofern, ich habe Skin in the Game. Ich denke, ihr seid auch investiert. Ich weiß es nicht hundertprozentig genau. Aber ich glaube, wir können da alle mitfühlen mit jedem, der da jetzt irgendwie sagt, hey, also das ist ja jetzt schon doch eine ganz schöne Bumsbude. Weil das ist vielleicht auch erstmal das Gefühl von Frustration und Wut, was vielleicht jetzt auch erstmal berechtigt ist angesichts dieses extremen Versagens. Und damit können wir eigentlich auch schon rübergehen. Also das hat mich wirklich überrascht, also wie schlecht man den Markt einfach guiden kann. Und euer Take irgendwie zu Novo. Ich muss mal gucken. Mike und Julia haben ja danach gefragt. Einschätzung, genau. Eure Einschätzung.
Wir haben eine Doppelhörerfrage. Ich dachte, Novo und PayPal packen wir mal in eins hier rein. Ich kann alles unterstreichen, was du sagst, Timo. Also schlechteste Kommunikationsstrategie, die es wirklich gibt. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich, das kann ich auch sagen, Novo ist bei mir im Aktiendepot mit drin, ist jetzt aktuell mit so, müssten 1,8% gewichtet sein. Hauptfokus ist die Dividende. Novo ist jetzt auch nicht nur ein Pharma-Wert, sondern ich habe mehrere Pharma-Werte. Aber Novo ist jetzt bei mir in der Kategorie, wo ich sage, ich kaufe den Wert nicht mehr nach. Ich will jetzt erstmal sehen, wie es da weitergeht. Lernen Sie mal was in puncto Kommunikation und vor allem, geht auch jetzt endlich mal was wieder voran im US-Markt oder sonst wo. Also ich sehe den Wert jetzt nicht so kritisch, dass ich sage, raus. Aber Novo hat gute Kennzahlen, aber sie kommunizieren unterirdisch Und irgendwie immer, wenn sie mal so ein Quäntchen Vorsprung haben, wie dass sie vor Eli Lilly die Abnehmpille im Markt kriegen, dann kommt wieder irgendein Hammer und jemand nimmt ihnen die Butter vom Brot. Also
darf ich dich nochmal ganz kurz dazu was fragen?
Gerne.
Weil wie würdest du es sehen? Also würdest du Novo jetzt als sehr große Kaufgelegenheit ansehen, wenn du sie nicht im Depot hättest und jetzt aber dann sagen könntest, hey, für 36, 37 Euro so eine Novo Nordisk, die Multiples sind auch zumindest mal okay. Also würdest du sie dann kaufen? Und jetzt versuch dich mal hineinzuversetzen in jemanden, der jetzt sagt, der schon bei 80 Euro gesagt hat, also Novo ist ein super Schnapperchen und jetzt 50% hinten ist. Wie müsste man mit so etwas umgehen?
Hätte ich die Novo nicht, und das ist auch der Grund dafür, warum ich jetzt aktuell sage, ich kaufe jetzt nicht mehr nach, das heißt, ich baue die Position jetzt erst nicht mehr auf. Das ist so, sagen wir mal, die gelbe Zone. Die Aktie ist jetzt unter strenge Beobachtung bei mir geraten. Hätte ich die Novo aber nicht, fände ich sie im Moment nicht so schlecht, dass ich nicht eine Position aufbauen würde. Das heißt, ich spreche jetzt aber langfristig. Ich spreche nicht aus Trading oder was, sondern ich würde durchaus bei Novo eine Position aufbauen, rein schon aus der Dividende heraus, weil Novo gut aufgestellt ist. Die können die Dividenden weiter bezahlen. Das ist bei mir aktuell der Hauptfokus drauf. Wenn ich jetzt aber sage, mein Hauptfokus ist, ich will hier einen Konkurrenten zu Eli Lilly, dann würde ich erstmal nicht reingehen. Aber Novo finde ich noch nicht so schlecht, dass ich keine Position mehr aufbauen würde. Weil wenn das der Fall wäre, dann würde ich sie auch verkaufen. Das kann ich ganz klar sagen.
Also okay. Ich verstehe das alles unter emotionalen Aspekten und mir wäre natürlich, nachdem wir ja auch gesagt haben, 100% Chance, daraufhin sind sie 40% gestiegen. Es wäre schöner, wenn sie 100% gestiegen wären, dann hätte man das schon mal abhaken können. Dann wären sie ja immer noch nicht beim Allzeithoch gewesen. Ich bin ja auch in die Novo Nordisk investiert und dieser Tage muss man es ja hinzufügen. Natürlich wäre es schöner gewesen, ich hätte sie am Allzeithoch verkauft und ich könnte mir jetzt wieder die Frage stellen, kaufe ich sie zurück, ja oder nein. Ich habe die Aktie 2017 gekauft, rein als Dividendenwert. Da war die Aktie, das Unternehmen war noch kein Wachstumswert. Ich habe es gerade nochmal nachgesehen. Das Wachstum 2017 von Novo Nordisk war 1,5% höher als jetzt. Das heißt also, ich habe damals keinen aufstrebenden Wachstumswert gekauft, wie Eli Lilly, die viel besser gelaufen sind, aber eben ja eine uninteressante Dividendenausschüttung haben und für einen Dividendenwert auch zu hoch bewertet sind, sondern ich habe einen Wert gekauft, bei dem sich dann etwas ergeben hat, das ist ja mehr oder weniger nebenbei in der Forschung rund um Diabetes entstanden, dass diese Abnehmpräparate dann so ein Wachstumsmarkt wurden. So, und die Frage, die ich mir jetzt nochmal gestellt habe, um auch ein Urteil darüber zu fällen, möchte ich die Aktie behalten oder nicht? Was wäre denn, wenn man mit Wachstumspräparaten keiner mehr richtig Geld verdient, weil die Konkurrenz so groß ist? Dann hätten wir einen langsam wachsenden Pharmawert, vielleicht vergleichbar mit einer Pfizer oder mit einer Bristol Myers. Denn, und das darf man auch nicht vergessen, in dem Geschäftsbericht von Novo Nordisk wird das Diabetes oder Diabetes Care genannt. Das macht immer noch rund 72% des gesamten Umsatzes aus. Nicht diese Abnehmpräparate, also diese GLP-1-Präparate.
Werbung. Jede Woche sprechen wir hier bei Buy the Dip über die wichtigsten Megatrends, die unsere Wirtschaftswelt prägen. Dazu gehören künstliche Intelligenz, Cybersecurity, Halbleiter natürlich, Cloud, nachhaltige Energie. Das sind Trends, die nicht nur Schlagzeilen machen, sondern unsere Zukunft formen. Für Anleger stellt sich dabei eine entscheidende Frage. Setze ich auf ein einzelnes Thema und wähle selbst den richtigen Zeitpunkt und auch das passende Investment? Oder entscheide ich mich für einen breiteren Ansatz und überlasse die Auswahl der relevantesten Trends und auch der passenden Unternehmen einem erfahrenen Profi? Genau hier setzt der WisdomTree Megatrends UCITS ETF an. Eine Mehrthemenstrategie, die gezielt in mehrere strukturelle Wachstumstrends investiert. Der ETF ist physisch repliziert und zielt darauf ab, das langfristige Wachstumspotenzial globaler Megatrends zu erschließen. Besonders im Fokus eine smarte Auswahl sogenannter Pure-Play-Unternehmen. Das sind Firmen, deren Geschäftsmodelle direkt von diesen Trends profitieren. Mit dem Anspruch, schon heute die Megacaps von morgen zu identifizieren und frühzeitig daran beteiligt zu sein. Natürlich gilt auch hier, Megatrends-Investments können stärkeren Schwankungen unterliegen. Doch für alle, die bewusst auf die potenziell wichtigsten Unternehmen der Zukunft setzen möchten, kann dieser ETF eine spannende Beimischung sein. Alle wichtigen Informationen zu Kosten, zu Chancen und auch zu Risiken findest du im Link in den Shownotes.
Aber das andere ist ein sehr gesättigter Markt und der ist, je nach, wenn man es währungsbereinigt sieht, um 6% nur gewachsen. Nimmt man die Währung raus, dann war es sogar gar kein Wachstum mehr. Aber das kann nun mal passieren, wenn du weltweit unterwegs bist. Das heißt also, du hast dann einen relativ gesättigten Markt. So, und wenn man, das muss man vielleicht machen, um diese Frage heute zu beantworten. Was glaube ich, wie stark kann das noch wachsen? Wie sehr ist das in dem aktuellen Kurs enthalten? Und das ist der Grund, warum ich das Unternehmen weiterhin behalte, weil ich glaube, dass wir, dass hier gar kaum noch Wachstum eingepreist ist. Also Novo Nordisk ist in etwa mit den gleichen Multiples bewertet wie eine, eben schon genannt, wie eine Bristol Myers, wie eine Merck, wie eine Pfizer, hat aber eine höhere Operating Margin, hat eine höhere Profit Margin. Und die Frage, die man aber nicht beantworten kann derzeit ist, wird die Eli Lilly Dominanz so weitergehen? Und, das ist in den aktuellen Kursen mit drin, wird es noch weiter diese Outperformance von Eli Lilly geben, wenn sie denn mit ihren Pillen am Markt sind? Man darf ja jetzt nicht sagen, deswegen hat der nochmal der CFO darauf hingewiesen, wir haben die gesamte Nachfrage bedienen können. Nur, dann kam zum einen im November ja von Donald Trump, das muss alles billiger werden. Das hätten sie anders kommunizieren müssen. Ich gebe euch ja vollkommen recht, ich will das hier gar nicht verteidigen. Ich finde auch, dass die Investor Relations Abteilung da keinen guten Job macht, das Management letztlich. Aber sowas wie Hims & Hers, ich meine, die FDA hat sich gestern gemeldet, Hims & Hers ist miserabel gelaufen und gestern nochmal nachbörslich 8% schwächer, weil die FDA gesagt hat, wir schauen da ganz genau hin. Ihr könnt nicht an den Markt kommen und ihr könnt bei, das sind Präparate, die haben Patente bis 2031 und 2033. Da kannst du nicht daherkommen. Und was ich da für Stories lese, Hims & Hers macht das jetzt für $49, also wenn es so wäre, so ungestützt in der Pharmabranche, dann darfst du gar kein Pharma handeln. Hims & Hers wird geschortet ohne Ende und das meines Erachtens zu Recht, weil diese Art der Geschäftspolitik einfach nahe an Irreführung ist. Ja, wollen wir mal schauen, ob die für 49 Euro dann gleichwertig ist. Der CEO von Novo Nordisk hat gesagt, das soll man mal machen, da kann kein Nutzen drin sein. Und recht hat er, denn der Wirkstoff ist geschützt. Also, ich finde auch, ihr habt recht, da hätte mehr kommen müssen, aber ich kann ja nur nach dem Status quo urteilen. Und nach dem Status quo ist letztlich die Aktie nur noch nach dem Diabetesgeschäft gepreist. Das heißt also, ich kann nächste Woche natürlich 20% tiefer stehen. Es steht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Aber das Überraschungspotenzial besteht meines Erachtens eher auf der Oberseite.
Was du gerade gesagt hast zu Hims & Hers, da ist mir eingefallen, also ehrlicherweise gab es ja auch bei Uber, haben ja auch die Taxifahrer, also klar, die sind nicht an der Börse, aber die Taxiunternehmen weltweit haben ja auch gesagt, hey, das ist, da fahren irgendwelche Fahrer, die haben überhaupt keine Berechtigungen dazu, also Personen zu befördern. Und trotzdem hat das Geschäftsmodell funktioniert. Also nur weil das irgendwie, was Hims & Hers macht, parasitär ist, heißt das noch lange nicht, dass das auch sofort, dass das sofort illegal ist. Also klar, es sind jetzt vielleicht, ist jetzt so ein Taxidienst was anderes als halt das Geschäftsmodell von Hims & Hers. Das sehe ich auch schon. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass da vielleicht irgendwie auch eine Restmöglichkeit besteht.
Ich finde das Geschäftsmodell nicht schlecht. Also, dass die meisten Leute lieber anonym Gleitcreme und Potenzmittel bestellen, das ist nachvollziehbar. Das ist für mich ein Geschäftsmodell. Keins mit dem Burggraben. Aber wenn Hims & Hers selber aggressiv in einer Pressemitteilung darauf referenziert, was mit diesen GLP-1-Tabletten verdient wird und dann sagt, wir verkaufen das für $49 Millionen, meine, Achtung, nur mein Standpunkt. Ich bin mir nahezu sicher, dass wir in den nächsten 12 Monaten sich 1, 2, 3 Anwaltsfirmen darauf stürzen und sagen, das ist eine Form von Täuschung. In den USA sind sie da extrem streng mit sowas. We will see. Das Geschäftsmodell an sich ist dadurch nicht ad absurdum geführt. Aber willst du dieses Risiko mittragen? Das ist die Frage.
Nein. Also weder bin ich Shorty bei denen, noch bin ich Long.
Ich
also
auch nicht.
Mir ist Hims & Hers auch ehrlicherweise relativ wurscht. Aber nee, ich wollte du weißt, worauf ich hinaus wollte. Wir müssen das hier jetzt auch gar nicht vertiefen. Bevor wir zu PayPal übergehen, mein kurzer Take zu Novo, also Punkt 1. Wenn ich jetzt nicht in der Novo drin wäre, wenn ich jetzt nicht bereits investiert wäre, dann würde ich das sehr genau prüfen, weil ich glaube, dann wäre es tatsächlich interessant, sich zumindest mal zu überlegen, ja, ist das vielleicht ein Kauf, der sich in 4, 5, 6, 7 Jahren dann, also spätestens da mit Dividenden, aber auch mit Wertzuwächsen sehr, sehr ordentlich bezahlt macht. Ja, also zumindest mal die Frage stellen und dann gucken, ob ihr da weiter selber recherchieren könnt. Und mit einem Einstieg von 75 oder 80 Euro, ja gut, da kommt es halt darauf an, wie groß ist der Anteil. Also jeder, der jetzt da irgendwie in ungesunden Ausmaßen investiert ist, also alles über 10% in dem Wert, wer ist, ist wahrscheinlich ungesund. Und selbst wenn es nur 6, 7% sind vom Gesamtportfolio, ist das schon auch eine ordentliche Unwucht. Ja, da muss man sich jetzt halt einfach, ja, ärgern. Ärgern. Ich würde da jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit mit beiden Händen aufstocken. Ich würde aber jetzt auch nicht vorschnell einfach irgendwas rausschmeißen. Also das ist der Take. Manchmal passiert das halt einfach, dass man da irgendwie einen Spieler mit im Team hat, der dann irgendwie nicht so richtig mitperformt und den man dann irgendwie vielleicht mal ein bisschen mitschleppen muss. Aber wer weiß, vielleicht springt er ja noch an. Irgendwann.
Ein Einwurf noch. Oder halt, Timo, genau was du sagst, wenn man da 10% hat, aber sagt, sie sind jetzt, also wenn man die Einstellung hat wie ich, so schlecht, dass ich sie rauswerfen würde, ist es noch nicht, dann muss man halt die Brühe verdünnen. Das heißt, man kann ja das Depot oder den Anteil verkleinern, indem ich andere Werte dann einfach nachkaufe und dann wird auch mein 10% Novo-Anteil irgendwann auf 8 oder 7 oder 6 und dann ist er nicht mehr so dominant. Also das ist ja auch immer noch eine Idee, wenn man sagt, mit zusätzlichen Sparraten oder wenn man Geld übrig hat, dann packt man einfach woanders Kapital rein und bringt den Anteil nach unten, dann hat man nicht mehr eine dominierende Novo-Position, muss aber auch nicht gleich rausgehen. Soll aber jetzt kein Gesundbeten sein, sondern wenn man sagt, ich habe die Schnauze voll, dann sollte man lieber verkaufen. Das hat sich für mich in der Vergangenheit immer bewährt und wenn ich es nicht getan habe, dann habe ich gemerkt, dass es ein Fehler war. Also von daher, da bin ich rigoros.
Oder man wird insgesamt einfach viel, viel reicher und wohlhabender, dann sinkt der Anteil von Novo Nordisk am Vermögen ja auch.
Sehr gut. Ja. Folgt Lars auf Insta für mehr Vermögenstipps.
Kommt jetzt hier in meine Telegram-Gruppe.
Ich habe dich da irgendwie auf einem Ferrari auch so regeln sehen mit einer coolen Sonnenbrille in Dubai.
Ja, das war eine gute, mein 35-jähriger KI-Avatar.
Und Krypto-Grills am Zahn, so schön in Gold.
Also richtig stilvoll.
Okay.
Also PayPal, noch ganz kurz PayPal.
Ja.
Wer macht? Zu Recht abgestraft. Sage ich mal. Ich bin froh, ich bin froh, dass ich raus bin seit, ich glaube, gut 1,5 Jahren. Geht nichts voran. PayPal hat nie diese Markendominanz, diese Durchdringung, diesen Trust irgendwie auf die Kette gebracht, auf die Straße gebracht, die PS, Apple Pay, alle überholen, links, rechts, oben, unten. Also es ist ein Selbstverwaltungsladen und für mich komplett uninteressant.
Wenn ich
kann es auch, achso, bitte, mach du, Timo.
Gutes Produkt, ich nutze PayPal gerne, aber ja, also im Zahlungsverkehrsgeschäft gibt es halt andere, die da auch mitmischen, die Margen sind super gering und alles das, was sie als Kursfantasie an mit Value-Added Services für die Merchants, also für die Händler drumherum gebaut haben, ja, das kommt ja auch nicht in Schwung, also dort wären ja eigentlich die potenziell interessanten Margen zu verdienen, aber offenbar brauchen das halt die Merchants, also die Händler, nicht, dann irgendwelche Risikomanagementsysteme noch von PayPal zu bekommen. Und insofern für mich auch aktuell nicht interessant.
Ich glaube, in jeder zweiten, das hat nicht immer nur zu Freudensprüngen geführt, in jeder zweiten Ausgabe, in der wir PayPal besprochen haben, habe ich immer gesagt, für die Hälfte würde ich sie eigentlich auch noch nicht nehmen. Und das passe ich jetzt gerne an. Also wenn ich hier unbedingt langfristig investiert sein wollte und wenn ich das jetzt alles mit durchgestanden habe, wieder besseren Wissens, offensichtlich ja nach eigenem Ermessen sinnvoll, sonst hätte man das nicht gemacht. Jetzt würde ich sie nicht mehr verkaufen. Jetzt finde ich, sind sie gepreist wie ein Value-Wert, der langsam wächst mit einer recht stabilen Kundenbasis. Das ist genau das, was sie aktuell noch sind. Es ist keine Fantasie mehr in dem Wert drin. Also jetzt, wo sie die $40 unterschritten haben, gestern Schlusskurs, $39,90 würde ich sie nicht mehr verkaufen. Ich würde sie auch nicht kaufen, weil ich Turnaround, bei dem ich jetzt noch gar keinen Trigger sehe, was den Turnaround einleiten kann, ungern im Depot habe. Das ist so unklar, wann. Und das ist natürlich dann auch nicht so renditefreundlich. Aber ich könnte mir vorstellen, um es mal so zu formulieren, die nächste größere Bewegung von PayPal sehe ich eher Richtung Norden. Wahrscheinlich so als eine Art von Erholung, was dann passiert. Das wird man sehen. Ich würde sie jetzt nicht mehr verkaufen, wenn ich investiert wäre.
Weißt du, was der Trigger sein könnte für so eine Aufwärtsbewegung?
Übernahme. Die CEO von HP besorgen?
Ja, guter Punkt. Das wahrscheinlich eher weniger. Aber vielleicht Übernahmefantasien. Ich meine, eine PayPal, die hat noch einen Wert von 36 Milliarden Dollar. Also möglicherweise, dass jemand sagt, wenn sie noch ein bisschen fallen, der Kundenstamm ist gut oder irgendwas da drin an Technischem ist gut. Und könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich wüsste jetzt keinen Kandidaten, aber also wertvoll sind sie ja auch nicht mehr auf dem aktuellen Niveau.
PayPal Lars, klingt das eigentlich wie eine lustige App? Dann, naja, ich meine, ich müsste mir ein paar Finanziers bräuchte ich. PayPal Lars, nee, es klingt auch nicht so cool. Nee, ich bin's nicht.
Nur fürs Ego sind 30 Milliarden schon ein bisschen viel, 30 Milliarden Euro.
Kommt immer drauf an, also, ich erinnere an Elon Musk und an Twitter.
Ja, die 36 Milliarden
waren ihm das wert, oder?
Obwohl LastPal klingt nicht so übel, finde ich.
Hey,
so
Pal.
LastPal.
Ja.
LastPal, ja.
Naja, das kann ja die KI dann noch machen, den Namen.
Pay Lars. LastPay.
Das hört sich schon mal gut an.
Pay Lars. LastPay finde ich eigentlich ganz cool. Ja, gut. Lass uns mal schnell weitermachen mit Japan. In Anbetracht der Zeit. Wahl in Japan.
Ich mach schnell.
Ja.
Genau. Informatorischer Punkt eigentlich für alle, die uns zuhören und zusehen. Samstag sind ja die Wahlen in Japan. Das heißt, die amtierende Premierminister Sanae Takaichi hat sich ja zur Wahl gestellt. Sie hatte eigentlich gar keinen Druck, aber sie sieht wohl jetzt das Momentum gut, um ihre Machtposition auszubauen. Sie braucht im Parlament entsprechend 233 Sitze. Es sieht sehr, sehr gut aus, dass sie auch deutlich mehr bekommt, also 250, vielleicht sogar mehr. Und das ist etwas, was am Wochenende sicherlich eine große Story werden wird, weil wir schauen mal, wie stark ihr Sieg werden wird. Und wie die Märkte am Montag reagieren, denn normalerweise eine Wahl in Japan würde wahrscheinlich jetzt nicht die Märkte so stark durchrütteln, aber Sanae Takaichi hat ja angekündigt, sie will mehr Geld ausgeben, sie will Steuersenkungen. Das in einem Land, was mit über 200% gemessen am BIP schon verschuldet ist, da hatten wir in der Vergangenheit, wir hatten schon angedeutet, auch immer mal wieder hier in Folgen, auch eine Rebellion teilweise am Anleihenmarkt. Also die 10-jährige japanische Staatsanleihe, die notiert aktuell auf einem 20-Jahres-Hoch. Und das sind natürlich schon Anzeichen, dass das einen gewissen Druck reinbekommt, weil das kann den Yen wieder erstärken lassen. Und das drückt natürlich dann auch wieder auf den wohlbekannten Carry-Trade. Also deswegen, je mehr Macht sie bekommt, je stärker sie ist, desto mehr und sicherer kann sie auch ihre Reformen durchsetzen. Und wenn keine Gegenfinanzierung da ist, dann kann das zumindest am Montag mal an den asiatischen Märkten, vielleicht auch bei uns für gewisses Unbehagen sorgen, weil man sagt, okay, könnte der Carry-Trade wieder zu einer Gefahr werden. Meine Meinung, ich sehe keine große Gefahr im Carry-Trade, weil das wurde so oft durchgekaut. Jeder, der da noch investiert ist, der ist gehedged oder der hat abgebaut oder der hat das Risiko irgendwie diversifiziert. Aber es kann am Montag wieder eine Story werden und deswegen mal vorausschauend gesagt, habe ich das Thema einfach mal auf die, sagen wir mal, Info-Agenda gesetzt. Und jetzt habt ihr da noch was zum Beiwerfen, Einmerken, sonst können wir auch gerne weitergehen.
Also nur was die Kurse angeht. Also Donald Trump hat gestern ja noch ein ganz mit feiner Klinge ein Psychogramm gezeichnet und gesagt, she loves her country, she will not let the people of Japan down. So. Also der Mann kann Menschen lesen wie andere Bücher. Ich glaube, wenn wir uns den Nikkei anschauen, dann wird hier ein klarer Wahlsieg von ihr erwartet. Die Überraschung wäre also eher, ich musste unter Schmerzen meinen Long-Spekulation auf den Nikkei einstellen, weil ich nicht in so eine Hop- oder Top-Situation geraten will. Wenn ich mir den Nikkei anschaue, dann sieht das aber ziemlich bullish aus. Und das spricht also dafür, dass der Markt erwartet, dass sie mit ihrer Agenda und mit den nötigen Stimmen hier auch gewinnen wird. Alles andere, muss man auch klar sagen, würde den japanischen Aktienmarkt sofort unter Druck setzen. Am Montag bzw. Dienstag wissen wir mehr.
Und damit haben wir es wahrscheinlich auch nächste Woche dann halt einfach auf der Agenda und auf der Themenagenda, falls hier irgendwas ja wirklich Großes passieren sollte. Lass uns mal rübergehen jetzt zum Bitcoin, ne? Wichtige Marke wurde unterschritten. Um welche Marke handelt es sich?
Lars, du darfst.
Wahrscheinlich ist damit das April-Tief gemeint, nehme ich an. Ich habe ziemlich offen, deswegen kann ich es dir ja gerne nochmal sagen, kommuniziert, dass das der Zeitpunkt war, wo wir dann offiziell in einem Bärenmarkt sind. wie lange der anhält, das weiß ich nicht. Ich habe aber meine Position angefangen auszubauen. Insofern, daraus drückt sich dann wahrscheinlich schon meine langfristige Erwartungshaltung an. Das heißt, mein Bitcoin-Anteil, Sebastian hat sehr schön beschrieben, wenn man nicht wie ein Blöder oder wie eine Blöde einfach nachkauft, was schwach ist, was man einfach nicht macht, sondern wenn man vorher sagt, ich möchte so einen Anteil haben im Portfolio, dann führt das dazu, dass bei Nicht-Nachkäufen, und ich habe Bitcoin physisch, also quasi steuerbegünstigt, seit mehreren Jahren nicht mehr gekauft und habe dann aber gesagt, ich würde schwach bei unter 75.000 US-Dollar. Das bin ich. Mein Anteil lag noch so bei 8%, also an meinem für den Handel an der Börse zur Verfügung stehenden Kapital. Und ich möchte wieder in Richtung 10-11%. Das heißt, ich habe mir eine gewisse Summe genommen. Die habe ich aufgeteilt. Erste Tranche gekauft unter 75.000. Zweite Tranche jetzt gerade unter 65.000 gekauft. Bei 55.000 würde ich noch die dritte Tranche nehmen. Und mein Ziel ist dann nicht, obwohl ich mich freuen würde, dass wir im April auf neue Allzeithochs steigen. Wenn das aber innerhalb der nächsten 3 Jahre passiert, dann war ja das immer noch eine sehr schöne Durchschnittsrendite.
Kann ich unterstreichen. Wir haben eigentlich alle drei unsere Bitcoin-Positionen aufgebaut. Timo auf dem niedrigsten Level noch am Freitag, richtig? Du hattest am längsten Geduld und hast am strategischsten gewartet, muss ich sagen. Ich war 10.000 Dollar zu früh dran.
Ja, ich habe genau. Bei 65.000, also ich habe jetzt heute Morgen noch vor der Aufnahme, habe ich das in Buy the Dip Plus bekannt gegeben. Auch definitiv in dem Falle ohne Stop, ohne irgendeine Zielmarke. Also ich würde es tatsächlich dann auch akzeptieren müssen in dem Fall, falls ich wirklich alles komplett zuziehen würde. Aber dann müssten wir höchstwahrscheinlich nicht nur über Bitcoin sprechen oder über Krypto generell, sondern müssten wir höchstwahrscheinlich das Ganze auch auf den Gesamtmarkt dann ausweiten. Also falls dann halt wirklich wir haben jetzt das 38er Retracement, glaube ich, im kompletten Langfristtrend. Das liegt so bei 57.000 Dollar, meine ich. Und jetzt bei 65.000 ist ja auch nochmal eine Unterstützungszone. Aber sagen wir mal, die 57.000 Dollar, die würden jetzt gerissen werden. Also in der Theorie, nur in der Theorie jetzt, also nur wenn man jetzt an Retracements und so weiter glaubt, dann könnte es ja theoretisch runtergehen auf irgendwo in die Region von 36.000, 37.000. Lars, guck konzentriert, guckst dir mal an mit dem, du legst gerade Fibonacci-Level wahrscheinlich an, oder?
Nee, das liegt an dem langfristigen, du hast vollkommen recht. Ich meine nur damit, das kann passieren. Ja,
also ja genau, ich wollte jetzt nur noch mal, ob du das gerade auch, also nicht, dass ich da irgendwelche falschen Level jetzt gerade aus dem Kopf sage, weil ich habe die 400 Retracements nicht dran. Ne? Genau, also ja, das heißt, ja, ich habe gekauft, das ist jetzt zweite Tranche, also ich habe ja auch eine bei 90.000 Dollar schon mal mit aufgebaut und ich habe jetzt noch eine Tranche übrig, die ich mir vorstellen könnte zu investieren und Ich bin ganz ehrlich, Leute, ich hätte kein Problem damit, das eher auf einem prozyklischen Niveau zu investieren, anstatt dass wir jetzt nochmal da weiter runter säbeln.
Hättest du aber auf der Unterseite eine Marke, wo du sagst, ab da gehe ich rein? Also sagst du jetzt, so wie Lars vielleicht in 10.000er Schritten oder sagst du, die letzte Tranche, wenn wir jetzt bei 65.000 stehen, da will ich schon eine 40 sehen oder eine 30? Oder machst du es dynamisch?
Nein. Tatsächlich habe ich das nicht. Ich habe in meinem Ursprungsbriefing in Buy the Dip Plus hatte ich mal so eine Staffel angegeben, in die ich mich jetzt ehrlicherweise auch mit dieser Tranche, die ich jetzt reingegeben habe, nicht hundertprozentig dran gehalten habe. Aber das bedeutet also nicht, weil ich nicht meinen Plan nicht umsetzen wollte, sondern weil ich eher damit ehrlicherweise gerechnet hätte, dass ich irgendwo prozyklisch bei 96.000 Dollar, falls das auf Wochenbasis überschritten worden wäre, dass ich da nochmal zugekauft hätte. Und dann höchstwahrscheinlich auch direkt beide Tranchen, also in einem Zug. Das heißt, ja, Pläne, bisschen Flexibilität muss man sich ja auch bewahren.
Also unter 35.000 Dollar, glaube ich, würde ich nochmal so einen Hail Mary-Kauf machen. Wohl wissend, dass das wahrscheinlich schief geht, aber komm, da nochmal eben schnell 50 Stück einladen und gut ist. oder was auch immer.
Dazu. Also so eine ganze. ja, warum nicht?
Soll das nicht mehr als 8-10% sein? So. So. Nee, Spaß beiseite. Aber der Bärenmarkt ist Bärenmarkt. Also da sich zu sagen, da dreht's. Aber ich kaufe dann eben gerne antizyklisch. Und das wollte ich gerne noch mitgeben. Wenn ihr jetzt Kommentare seht, vielleicht auch hier unter dem Video, bleiben wir mal hier, und ihr schaut auf Kommentare von 2023. Das ist auch ein Anzeichen dafür, dass es antizyklisch gerade interessant ist, denn dort wird wahrscheinlich viel zu wenig. Wie kann man nur? Was willst du denn mit Gold? Was willst du denn damit? Bitcoin, ihr seid so dumm alle. Und das Einzige, was heute noch unter unseren YouTube-Videos sind diese scheiß Bot-Nachrichten von irgendeinem Grog-Coin. Ich weiß noch nicht mal, ob es den gibt. Aber das, was wir immer händeringend alles weglöschen da, das gibt es noch. Ansonsten gibt es nur noch Skepsis. Ein, zwei sind noch da, die in unserem Lager sind. Und das ist auch ein gutes Anzeichen. Also bullisch oder gar euphorisch ist hier niemand mehr für diese wertlose digitale Geschichte.
Weißt du, ich denke ja immer nur in Thumbnails, ne? Also ich finde, dieser Spruch, ihr seid so dumm, das wäre schon auch ein Video, was auf YouTube gut funktionieren würde. Ihr seid alle so. Also
und dann
nicht,
machen wir beide.
Ich weiß, in welchem Kontext du das jetzt gerade gesagt hast, Lars. Also nicht falsch verstehen. Ich habe das schon richtig aufgefasst. Aber das wäre schon eine ultimative Probe. Also jetzt nur, um mal alle auch so auf diese Metaebene mitzunehmen, wie Medienschaffende auch manchmal irgendwie denken.
Oder wir machen in 6 Monaten bei Bitcoin 25.000 ein Video. Wir sind so dumm.
Wir waren richtig dumm.
Jetzt mal Klartext. Wir waren richtig dumm.
Wir waren richtig
Livestream.
Dumm.
Mittwochabend live verkauft.
Ich würde es mir anschauen, ehrlicherweise.
Anschauen. Du bist sogar dabei. Du wirst es nur anschauen, du wirst auch den Inhalt machen.
Ja, wahrscheinlich. Also, und das jetzt bitte nicht als Signal verstehen, nochmal um Ernsthaftigkeit reinzubringen. Jetzt mit beiden Händen da irgendwie Coinbase, Strategy, alles, was irgendwie mit Krypto assoziiert ist, da mit beiden Händen zuzugreifen und super große Positionsgrößen einzusammeln und dann halt auf einen massiven Rebound zu spekulieren, nur weil das Sentiment jetzt gerade so schlecht ist. Also wirklich immer Maß und Mitte und lieber ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen als ein bisschen zu viel Risiko, weil am Ende ist es nicht das letzte Prozentpünktchen Rendite, was dann den Unterschied macht, sondern es ist halt der eine Kauf weniger, den du vielleicht nicht gemacht hast, weil du nämlich irgendwie Bedenken hattest. Das macht den Unterschied im Zweifel. Und damit lasst uns mal rübergehen zu Thema 7, BYD, Buy the Dip. Wie seht ihr den Wert? Ihr wart wahrscheinlich schon mal bullischer für den Wert oder seid ihr jetzt sogar noch bullischer?
Möchtest du, Lars? Oder soll ich?
Mach du bitte.
Also ich hatte den Wert, wir hatten den sogar schon mal gehandelt bei Plus, dann mit einem kleinen Verlust verkauft mit, ich glaube, 10%. Ich war mal bullischer für den Wert, das war aber, ich habe ja diese generelle Autoskepsis und bei mir kommt am Sonntag jetzt mal aufgrund großer Nachfrage ein Video zu Ferrari, ist zwar auch ein Autowert, sehe ich aber als komplettes anderes Luxus-Lifestyle-Produkt. Aber ich bin so bei Autowerten, wenn ich reingehe, dann mal taktisch, wenn ich eine Chance sehe. Aber generell, ich hatte es mal erwähnt, also wir haben in China über 120 Autohersteller und die meisten davon machen kein Geld und am Ende bleiben wenige übrig. Wer da übrig bleiben wird, bin ich mir ziemlich sicher, ist BYD. Das ist jetzt noch kein Setup oder irgendwas, aber BYD hat einen guten Free Cashflow, hat auch genug Cash, aber natürlich sind sie auch irgendwo in der Zwickmühle, weil, wenn man mal die Zahlen anschaut, Januar deutlich eingebrochen. Warum? Weil in China eine Verkaufssteuer draufkommt, 5% in diesem Jahr, 10% im nächsten Jahr. Das heißt, im letzten Jahr haben alle Chinesen gekauft, Vorzieheffekte, jetzt ist die Nachfrage eingebrochen. BYD kann es noch ein bisschen besser wegstecken als die anderen, weil sie noch ein Exportgeschäft haben in einem Drittel, aber die Aktie ist auf neue Tiefs oder Mehrjahrestiefs einfach durchgefallen und momentan kann ich dem nichts abgewinnen. Und ich muss sagen, Timo, du hattest in einem der früheren Formate ja mal gesagt, du bist da sehr, sehr skeptisch. Und da war ich eher neutral, ohne Position, aber du hattest recht, dass die da nicht viel gerissen haben und es ist halt ein brutaler Verdrängungswettbewerb. Also Momentum ist da auch nicht drin. Da ist eher Xiaomi dann spannender, finde ich.
Ja, also ich meine, Mehrjahrestief zumindest mal. Also wir waren Anfang 2025 bei 83 Hongkong-Dollar, jetzt sind wir bei 92. Zwischenzeitlich waren wir bei 160. Ich muss ja zu Autowerten nicht viel sagen. Also ich bin ja nicht kein Freund von Automobilwerten, würde da langfristig sowieso nicht investieren. Beim letzten Mal, glaube ich, als hier die Frage kam, habe ich über eine Unterstützungszone so zwischen 85 und 92 Hongkong-Dollar gesprochen. Da sind wir jetzt drin. Ich würde nicht einfach reingreifen, weil ich bei Automobilwerten brauche, ich muss ich also doppelt und dreifach, das muss so, dass ich mich quasi bremsen muss, nicht sofort zu kaufen, von unterwegs rechts ranzufahren. So eine Stimmung muss ich für einen Automobilwert haben. Selbst Xiaomi hat den immer noch nicht, diese könnte auch im Bereich einer Bodenbildung gerade sein, aber kurzum, wer langfristig investiert ist und dran glaubt, für den, das ist für mich dann interessantes Nachkaufniveau. Persönlich reicht mir das noch nicht und deswegen ist es für mich auch weder aktive noch langfristige Position jetzt. Aber ganz ehrlich, die Stimmung ist so schlecht. Die Käufe sind ja klassischerweise auch im Januar dann Verkäufe immer so schlecht. Also wenn man kaufen wollte, das immer schon irgendwie wollte, dann finde ich das Niveau gar nicht so uninteressant.
Ja, und wenn das jetzt irgendwie aber trotzdem von 90 Hongkong-Dollar auf 120 hochgeht, ich meine, dann hätte man wahrscheinlich auf mehrere Wochen, mehrere Monate eine ganz gute Performance. Und trotzdem würde ich dann sagen, ist das halt noch nicht die absolute Mega-Trendwende oder irgendwas, was da halt für ja, meines Erachtens für irgendwie eine neue fundamentale Bewertung spricht, sondern ich glaube, das wäre dann halt eine Bewegung. Kann man auch gerne anders sehen, hängt natürlich auch immer so ein bisschen von dem Volumen ab. Aber was dann halt ja eher dafür sprechen würde, dass halt ein paar Investoren sagen, hey, BYD, schau mal hin, also da, bis dahin kann es ja jetzt irgendwie gehen, aktuelles Niveau, ganz interessant und jetzt schaufeln wir da halt einfach mal ein bisschen was rein, weil dann werden ein paar Trader und ein paar Spekulanten werden dann schon irgendwie mit aufspringen. Aber fundamental würde das aus meiner Sicht nichts verändern. Also das, also nur auf kurze Sicht.
Ich würde nur
widersprich
noch,
mir gerne.
Nein, gar nicht unbedingt widersprechen, aber momentan werden auch vom Markt die Schätzungen, was die Ergebnisse angeht, da sagt man einfach, die sind zu hoch gegriffen. Und das kann auch eine Chance sein. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, weil ich meine, das ist ein bisschen länger her, dass ich mir anguckt, aber die wenn wir uns jetzt das Net Income anschauen und die Net Sales bei BYD, dann sollen die in den nächsten Jahren, also nächsten zwei Jahren zwischen 20% und 40% steigen. Also 20% wäre die Untergrenze. Und das 2026er KGV liegt bei 15, das 2027er bei 12. Also von dem Niveau aus ist es schon leichter, positiv zu überraschen, als dass es noch ganz viele Enttäuschungen gibt. Von daher, dass ich hier für einen Automobilwert argumentiere, das soll ja schon was bedeuten. Aber es ist eben auch nicht irgendein Automobilwert, sondern einer, der momentan deutlich zweistellig wächst. Und das ja zumindest mal in den letzten beiden Quartalen, auch ohne die immer wieder zitierten chinesischen Subventionen. Mir fällt jetzt nicht mehr ganz so viel ein, warum ich jetzt noch so bärisch sein soll. Aber daraus geht eben, für einen Wert nicht bärisch zu sein, heißt ja nicht automatisch, ich kaufe ihn.
Wir kriegen dich schon noch dazu, dass du mal so ein Mega-Plädoyer auch für Porsche hältst.
Na, aber ja, vorher kaufe ich einen, bevor ich die Aktie kaufe.
Es wird mal wieder Zeit, dass aus BYD wirklich wieder Build Your Dream wird und nicht Build Your Nightmare. Also
BYM, ja.
Genau.
Okay, ja, und damit haben wir alle Themen durchgesprochen. Also vielen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Beteiligt euch rege in der Kommentarspalte. Lasst gerne irgendwie auch eine wohlverdiente 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Ein Abo sowieso. Und auf die YouTube-Kommentare bin ich gespannt. Ich glaube, hier war viel drin. Ich glaube, es war auch nervlich, für einige dann doch auch aufreibende Woche. Aber hey, wir bleiben dran und wir lassen euch da nicht im Regen stehen. Vielen Dank, Lars. Vielen Dank, Sebastian. Und ich würde sagen, bis nächste Woche.
Bis dann.
Danke. Ciao.